Hi, frohe Pfingsten, wünscht euch Bodo. Wir haben für euch ein buntes Programm vorbereitet. Zunächst hört ihr das coole Zeugnis einer 18-Jährigen. Sie hatte mit dem Glauben eigentlich nichts am Hut, doch dann hat sie zur Überraschung vieler zu Jesus gefunden. Dann haben wir heute zwar den Pfingstmontag, aber auch das Fest Maria Hilfe der Christen. Dazu mehr Info in dieser Sendung, wie auch ein Pfingstimpuls zu den Gaben des Heiligen Geistes. Ihr hört den Abend der Jugend mit Bodo. Kommen wir zu unserem nächsten Thema heute. Bei Radio Horeb gibt es eine Sendereihe, die heißt Kurs Null. Da erzählen immer wieder mal junge Leute von ihrem Weg zur Kirche und zum Glauben. Diese Zeugnisse zeigen, es gibt vielfältige Wege zu Gott. Einen wollen wir euch heute vorstellen. Emina Wiesler, 18, stammt aus Villingen-Schwenningen im Schwarzwald. Seit Oktober 2020 lebt sie im Basical in Augsburg. Dort wohnt sie zusammen mit 6 jungen Erwachsenen. Das ist keine WG, wie man sie sonst kennt, sondern das Basical. Das Basical ist ein christliches Orientierungsjahr. Man lebt zusammen, lernt sich besser kennen, orientiert sich beruflich. Man wächst im Glauben und in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Man lernt den christlichen Glauben besser verstehen. Das Spannende an Eminas Zeugnis, sie war als Kind und Jugendliche eher fern vom Glauben. Und die Frage ist nun, wie hat es sie in ein solches christliches Orientierungsjahr verschlagen? Und wie erfährt sie heute den Glauben? Meine Kollegin Astrid hat sich mit Emina unterhalten.
Hallo, ich freue mich voll, heute da zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist und dass du bereit bist, uns von deinem Leben so offen zu erzählen. Dankeschön. Emina, wir haben uns ja vor 2 Monaten in etwa erst kennengelernt. Du warst nämlich hier im Medienhaus in Balderschwang, das ist der Hauptsitz des Senders, als Wochenpraktikantin zu Besuch und hast dir mal ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Dabei sind wir beide ins Gespräch gekommen und du hast mir von deinem Weg erzählt, der dich letztlich zum Basical geführt hat. Und ich muss zugeben, ich war ziemlich erstaunt damals, denn dafür, dass du so frisch erst dabei bist, bist du in Sachen Kirche in ganz schön sattelfest christlichen Häusern unterwegs. Also christliches Radio, christliches Orientierungsjahr. Mal ganz ehrlich, kann denn das nicht zu viel werden? So zu viel katholisch, naja, zu viel des Guten einfach?
Ja doch, also als ich mit dem Basical angefangen habe, war ich ehrlich gesagt total überfordert. Einfach weil ich das nicht gewohnt war, feste Gebetszeiten zu haben oder täglich die Heilige Messe zu feiern. Aber das war ganz und gar nicht negativ, weil ich habe mich da eigentlich total schnell rein entwickelt und das ist jetzt einfach mein Alltag geworden und ja, also es war eigentlich gar kein Problem im Endeffekt.
Du hast nun uns alle schon gespannt gemacht mit dem, wie dein Leben vor dem Basical aussah und ja, erzähl doch einfach mal, wie sah denn dein Leben vor dem Basical aus? So lang ist das ja noch gar nicht her.
Ja, genau. Also vor dem Basical habe ich mein Abitur gemacht. Also ich bin da ins örtliche Gymnasium gegangen. Und mein Lebensmittelpunkt war zu der Zeit eigentlich Schule und Freunde, wie man es eigentlich so auch von Teenagern denkt. Also ich habe mich viel mit meinen Freunden getroffen. Und dann so im Frühjahr habe ich dann einfach nur noch gelernt, dann kam Corona und dann war eigentlich Schule so der Mittelpunkt. Früher war es auch noch das Tanzen, ich habe früher Wettkampftanzen gemacht und da hat sich eigentlich alles drum gedreht, also wie man es eigentlich von Teenagern so erwarten würde.
Tanzen hast du nicht nur einfach so ein bisschen gemacht, sondern da ist richtig viel Zeit drauf gegangen, hast du mir erzählt.
Genau, ja, also ich habe 5-mal in der Woche Training gehabt und also auch samstags, das jeweils immer 2,5 Stunden und das habe ich für 8 Jahre lang gemacht.
Zeigt schon mal, dass du jemand bist, der sich auch richtig in eine Sache hinein vertiefen und sich darauf einlassen kann. Und auch, es ist bestimmt auch nicht ganz leicht, Wettkampftanzen zu machen.
Ja, das stimmt. Also da herrscht natürlich absoluter Leistungsdruck. Aber wenn man das gerne macht und von Herzen macht, dann ist man auch bereit, das standzuhalten. Ich hatte ja auch meine Freunde im Tanzen und die Musik hat mich einfach total erfüllt. Aber dennoch war man immer aufgeregt, wenn man irgendwie was nicht auf Anhieb verstanden hat oder wenn man dann letztendlich dann auch auf Wettkämpfe gefahren ist.
Welche Rolle hat denn die Kirche eigentlich in dieser Zeit des Tanzens, der Schulzeit, der Zeit vor dem Basical gespielt, deine Kindheit, deine frühe Jugend? Hat Kirche überhaupt eine Rolle gespielt für dich?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, Kirche hat in meinem Leben davor keine Rolle gespielt. Ich bin zwar getauft und hatte meine Kommunion. Meine Eltern, also meine Mutter ist auch katholisch, aber das war es eigentlich auch. Also wir sind jetzt nicht sonntags in die Kirche gegangen oder haben vor dem Essen gebetet oder so, gar nicht eigentlich. Also ich hatte so gut wie keinen Bezug zur Kirche.
Hat es dich denn da hingezogen oder warst du einfach nur gleichgültig dem Ganzen gegenüber?
Es war auf jeden Fall nicht so, dass ich es aktiv abgelehnt habe und dass ich gesagt habe, nein, Gott gibt's nicht und dass ich mich da schon so verfangen habe. Aber es war auch nicht so, dass ich mich da jetzt interessiert für habe. Also es war mir eigentlich wirklich egal sozusagen. Ich habe nicht gebetet oder mal an Gott einen Gedanken verschwendet, sage ich jetzt mal. Ich habe einfach mein Leben gelebt und Kirche außen vor gelassen.
Aber firmen hast du dich dann schon lassen? Das hattest du mir bei dem Gespräch erzählt, das wolltest du sogar unbedingt. Wie passt denn das da rein?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich weiß nicht, wie alt ist man, wenn man sich firmen lässt? 14, 15, irgendwie so. Da haben wir halt den Brief von der Gemeinde bekommen, dass man die Möglichkeit hat, sich firmen zu lassen. Und meine Mutter wollte ihn eigentlich schon so wegschmeißen, weil sie dachte, ja, brauchen wir nicht, kostet nur Geld oder Zeitaufwand und sowas. Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte mich firmen lassen. Und meine Mutter und auch mein Umfeld dann so, ja, warum? Du hast auch nichts mit Kirche zu tun, bla bla bla. Und ich weiß auch nicht, warum. Ich konnte es mir zu dem Zeitpunkt wirklich nicht erklären, warum ich mich firmen lassen wollte. Aber es war mir so ein dringendes Anliegen, dass ich es dann letztendlich auch gemacht habe.
Du konntest es dir damals nicht erklären, kannst es dir heute erklären?
Ja, also jetzt mit ein bisschen Abstand und mit meiner Vorgeschichte kann ich es mir, denke ich, schon erklären. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Gott da in meinem Leben gewirkt hat und dass er wollte, dass ich das Sakrament der Firmung empfange und dass er mich einfach auf diesen Weg gebracht hat und dass er dieses Verlangen in mir war, mich unbedingt firmen zu lassen, weil es hat eigentlich gar nicht in mein Leben reingepasst.
Irgendwann hat dann der Weg Richtung Kirche, Richtung Glaube denn doch seinen Anfang genommen. Wie war das genau? Wie bist du auf den Pfad zur Kirche gestoßen?
Also das war so, ich hatte in der Schule Religionsunterricht und mein Religionslehrer zu der Zeit, der war total lieb und inspirierend für mich. Der hat dann mal gefragt, ob wir nicht bei einem Night Fever, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist halt so ein besonderer Gottesdienst mit Anmutung, ob wir da mal helfen wollen, Kerzen zu verteilen und damit die Leute in die Kirche zu schicken, sozusagen. Und es hat sich halt keiner gemeldet. Und da ich ihn so gerne hatte, hat es mir halt irgendwie auch leid getan. Und ja, dann habe ich mich halt gemeldet. Und dann bin ich zu diesem besagten Night Fever hingegangen, natürlich voller Vorurteile, und habe dann peinlich berührt Kerzen an Menschen verteilt. Genau, aber es hat mir irgendwie so gut dort gefallen, weil auch die ganzen ehrenamtlichen Mitarbeiter dort so lieb waren und so nett, kannte ich gar nicht. Also es war eine andere Art von Nettigkeit, wie ich sie sonst erfahren habe. Und das hat mich irgendwie voll berührt und inspiriert. Da bin ich das Jahr in Folge nochmal gegangen. Und ja, selbes Spiel nochmal. Ich bin dann ein drittes Mal nochmal zum Night Fever gegangen und war dann auch tatsächlich mal in der Kirche drin. Aber auch nur, weil es halt wärmer war. Also es hat mich jetzt nicht unbedingt irgendwas Geistliches da reingezogen. Aber ich bin halt einfach reingegangen. Dort wurde ich dann gefragt, ob ich zu einem Gebetskreis kommen möchte. Also es war ein Sohn von meinem Lehrer, der hat mich dann zu einem Gebetskreis eingeladen. Und parallel wurde ich auch noch zu einem Alpha-Kurs eingeladen. Also da ging richtig ab. Und ich habe dann zu beidem auch Ja gesagt, was eigentlich voll unvorstellbar ist, weil, keine Ahnung, so ein weltliches Mädchen, wie ich es halt zu dem Zeitpunkt war, hätte eigentlich nicht zu einem Gebetskreis Ja gesagt, beziehungsweise wäre dann tatsächlich nicht noch hingegangen. Aber habe ich tatsächlich gemacht, eine Woche drauf. Ich war dann beim Gebetskreis bei mir im Dorf und so hat sich das irgendwie alles entwickelt. Mir hat es halt mega gut dort gefallen. Natürlich war alles fremd. Ich wusste nicht, was ein Rosenkranz ist oder mir war es voll peinlich, dann mit denen zu singen und Lobpreis zu machen und auch laut zu beten oder so, weil ich ja gar nicht wusste, wie das überhaupt funktioniert. Aber irgendwas hat mich halt immer dabei gehalten. Sei es die Gemeinschaft gewesen oder die mega netten Menschen, die dort waren. Auf jeden Fall bin ich dann in Folge dann auch zu einem Alpha-Kurs gegangen und habe den mitgemacht. Und ja, letztendlich habe ich mich dann auch einfach fürs Basical beworben.
Das waren jetzt mal 3 Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe, im Zeitraffer, oder?
Genau.
Fangen wir nochmal beim Night Fever an. Du hast gesagt, es hat dich nichts Spirituelles in dem Sinne gezogen, aber dennoch bist du das zweite Mal und das dritte Mal wieder hingegangen. Warum?
Zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass mich noch nichts Spirituelles da gezogen hat. Also wie gesagt, so wie viele Dinge, konnte ich mir es einfach nicht erklären, warum ich hin wollte. Ob es wegen meinem Lehrer war, weil ich ihm Gefallen tun wollte, oder ob es wegen dem gratis Punsch war, oder ob es war, weil ich einfach nett sein wollte, ich weiß es nicht. Aber Also jetzt im Nachhinein weiß ich es schon. Aber zu dem Zeitpunkt war mir es auch unerklärlich und auch meinen Freunden war es unerklärlich, dass ich vor einer Kirche stehe und versuche, Leute dazu einzuladen, in die Kirche zu gehen. Aber keine Ahnung, es hat sich so entwickelt.
Deine Freunde, wie haben die denn darauf reagiert? Wie sind sie damit umgegangen, dass du selbst nicht so genau wissend, was du da eigentlich tust, dich diesem Bereich, also der Kirche, da irgendwie annäherst? Wie haben sie darauf reagiert?
Ja, also das ist schwierig, weil erst als ich so das erste Mal und das zweite Mal beim Night Fever war, hat es noch nicht so viel Beachtung bekommen. Aber als ich dann tatsächlich auch regelmäßig in den Gebetskreis gegangen bin oder zu einem Alpha-Kurs und dann auch mal Treffen mit Freunden oder so absagen musste, dann ist es natürlich bekannter geworden, dass es mich Richtung Kirche zieht. Und das kam mal mehr, mal weniger gut an. Also bei meinen besten Freunden bin ich auch wirklich dankbar drüber, dass die das alles so akzeptiert haben und mich auch unterstützt haben. Aber auch allgemein in der Schule oder bei Freunden, mit denen ich jetzt noch nicht so ein enges Verhältnis habe, ist es schon ziemlich schwer aufgestoßen. Also ich war halt dann die Erzkatholikin oder halt die, die nicht trinkt, keinen Sex vor der Ehe hat und halt ganz konservativ ist und alles. Das sind halt diese Vorurteile, die man vor der katholischen Kirche kennt und auch hat. Und die hatten halt meine Freunde gegenüber mir auch. Es war jetzt nicht so einfach, es wurde halt oft sich drüber lustig gemacht oder auch mal hintenrum gelästert. Ist immer noch so. Ich meine, ich bin jetzt in einem Basic, in einem christlichen Orientierungsjahr. Also jetzt haben die richtig was zu fressen gefunden. Und also ja, keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich meine besten Freunde hatte, die hinter mir standen, die zwar selbst jetzt nicht gläubig waren, aber es auch nicht verurteilt haben, was ich da mache.
Kannst du denn diese Vorurteile ein Stück weit verstehen? Du hast gesagt, dass du voller Vorurteile das erste Mal zum Night Fever gegangen bist. Also kennst du auch die Außenperspektive zu dem, wie deine Freunde dich jetzt sehen?
Ja, das ist der Vorteil an meinem Glaubensweg. Ich kann nämlich irgendwie immer beide Seiten sehen. Also natürlich, ich hatte auch total Vorurteile. Ich war ja genau wie meine Freunde zu dem Zeitpunkt. Ich hatte immer gedacht, ja, das ist so konservativ, die haben keinen Spaß, die sind nur am Beten. Und ja, die Vorurteile, die man halt hat, man kennt sie, die hatte ich halt auch. Aber nichtsdestotrotz hat mich das nicht daran gehindert, es einfach mal auszuprobieren und offen zu sein.
Ich nehme mal an, du hast entdeckt, dass man als Katholik auch Spaß haben kann, oder?
Tatsächlich ja.
Typisches Jugendleben, eine typische Jugendliche und dann mit solchen Herausforderungen konfrontiert zu sein und sich dann trotzdem dafür zu entscheiden, diesen Weg zu gehen und offen zu sein, das zeugt von Charakterstärke, aber das zeugt auch davon, dass du Stütze erfahren hast. Von wo kam denn Hilfe, von wo kam Stütze auf diesem doch mitunter auch steinigen Weg?
Wie gesagt, eine meiner größten Stützen war auf jeden Fall mein ehemaliger Religionslehrer, weil er mich halt auch in das Ganze reingebracht hat und auch so ein bisschen mitgetragen hat, indem ich ihm auch jedes Mal irgendwelche Fragen stellen konnte. Dazu zum Beispiel auch seine Familie, also seine Söhne, durch die bin ich ja aus Basical überhaupt gekommen oder auf den Gebetskreis. Und auch beim Alpha-Kurs habe ich auch eine Frau kennengelernt, die ist gut befreundet mit meinem Lehrer. Die hat mich auch mega gut, was das Ganze geht, mitgetragen. Ich bin zum ersten Mal mit ihr in die Kirche gegangen. Also ich war davor ja nie in der Kirche so richtig mit Gottesdienst und so. Habe mich auch nicht alleine getraut. Dann ist sie mit mir mitgegangen, hat mir gezeigt, was ich machen muss, wann ich mich hinstellen muss, wann ich mich hinknien muss. Ist mit mir diesen Weg einfach gegangen. Nicht nur als religiöse Begleiterin, sondern auch wirklich als gute Freundin.
Also du hast wirklich auch erlebt, dass man den Glauben kennenlernt über die Hilfe von Menschen, die die keine Berührungsängste haben und auch Verständnis dafür aufbringen, dass man keine Ahnung hat.
Ja, genau. Ich würde sogar sagen, dass sich die Menschen, die ich da kennengelernt habe, sogar mega gefreut haben, ein Mädchen wie mich kennenzulernen, dass sie den Glauben ein bisschen vorstellen können und mich da reinführen können. Also so ging es mir im Gebetskreis. Es war mir total peinlich, dass ich nicht wusste, was ein Rosenkranz ist. Aber die haben sich extremst viel Zeit für mich genommen und haben mir alles von vorne erklärt. Und das hat die, glaube ich, auch ein bisschen erfüllt einfach.
Wie sieht es denn eigentlich mit Fragen und Herausforderungen, Krisen aus, die vielleicht auch, die du auch geistlich hattest? Also die Krisen im sozialen Umfeld, das ist das eine, aber es kommen ja auch Fragen aus dem Inneren hoch. Und 3 Jahre, das ist nicht viel Zeit eigentlich. Was waren denn so Fragen, mit denen du dich herumgeschlagen hast?
Wenn man sich als junges Mädchen irgendwie auf den Glaubensweg macht, kommen natürlich mega viele Fragen auf. Man ist mal mehr fromm, mal weniger. Also keine Ahnung, ich hatte immer oft das Gefühl, Gott ist da, dann ist er mal nicht da und das war für mich immer voll die Krise, es war immer ein Hin und Her, es war irgendwie nichts Konstantes und ich dachte mir so, wie kannst du dich als Christ bezeichnen, wenn du keinen kontinuierlichen Glauben hast, also weil ich ja immer so nicht abgefallen bin, aber immer so dachte, ja stimmt, das kann gar nicht sein, meine Freunde haben eigentlich recht und so, also das war schon schwierig und es ist immer noch schwierig, also der Glaube ist ja ein Prozess, es ist völlig normal, dass man mal zweifelt oder mal mehr liebt, mal weniger. Ja, also das war schon so eine Krise, würde ich sagen. Fragen habe ich natürlich immer noch. Ich bin dafür bekannt, dass ich extrem viele Fragen stelle. Ich habe auch hier mein eigenes kleines Büchlein, wo ich jetzt schon über 70 Fragen notiert habe, die ich immer hier im Basicle stellen darf. Dafür bin ich auch mega dankbar. Ja, durch Fragen kommt man halt auch weiter. Also hätte ich keine Fragen, wüsste ich jetzt so viele Dinge über den Glauben nicht, die meiner Meinung nach jetzt auch essentiell sind zu wissen.
Wie sieht es denn mit deiner Jesus-Beziehung aus? Wenn man so neu dabei ist, wenn man so viel erst lernt über die Kirche, über das neue Umfeld, in dem man unterwegs ist, wie erlebst du Jesus? Wie sieht deine Jesus-Beziehung aus?
Also ich hatte das Glück, dass ich in einen Glauben gekommen bin mit einem durchaus guten Gottesbild. Also es hört sich vielleicht doof an, aber viele haben jetzt zum Beispiel auch Angst vor Gott oder haben ein Gottesbild, dass er nur streng ist und so. Aber das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Dafür bin ich auch mega dankbar, weil wenn ich an Gott denke, denke ich einfach nur an Liebe, weil Gott ist die Liebe. Und meine Beziehung zu Jesus hat sich vor allem hier im Basicle halt extremst vertieft durch feste Gebetszeiten, heiligen Messen und vor allem auch Anbetungen. Vor dem Basicle war ich auch noch nicht so into it, würde ich jetzt mal sagen. Da war es natürlich immer schwankend, habe ich mal gebetet, wenn ich drauf Lust hatte oder musste mich zwingen. Aber hier ist Gebet so ein Geschenk. Es ist so ein Geschenk, in ein Gespräch mit meinem himmlischen Vater zu treten. Und ja, also ich würde meine Beziehung zu Jesus durchaus gut beschreiben. Natürlich oft schwankend, auch durch meine vielen Fragen und oft auf meine Kritik, aber er führt mich immer wieder zu sich zurück. Das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen total gemerkt.
Ihr hört das Glaubenszeugnis von Emina. Gleich wird sie noch mehr darüber erzählen, wie sie heute ihren Glauben lebt. Ihr hört Radio Horeb, den Abend der Jugend. Heute mit einem Zeugnis von Emina, die sich als frischgebackene Christin bezeichnet. Bisher hat sie uns über den Hintergrund ihres Lebens erzählt und wie sie zur Überraschung von vielen zum Glauben gekommen ist. Wie erfährt sie heute den Glauben? Meine Kollegin Astrid hat sich mit Emina unterhalten.
Emina, du hast erzählt, dass du über das Night Fever letztlich in Berührung mit dem Glauben gekommen bist und dreimal in 3 Jahren bist du zu diesem Night Fever hingegangen, hast dort Kerzen verteilt und Menschen in die Kirche geschickt. Beim 3. Mal dann wurdest du angesprochen, ob du vielleicht beim Alpha-Kurs bzw. bei einem Gebetskreis mitmachen möchtest. Du hast ja gesagt. Du hast das schon so ein bisschen angedeutet vorhin, aber vielleicht kannst du uns noch einmal sagen oder vielleicht kannst du noch einmal versuchen zu vermitteln, wie es eigentlich zu diesem Jahr gekommen ist, denn es ist ja ein nicht ganz unentscheidendes Jahr, das du da gesprochen hast.
Ja, genau. Also die Frage habe ich mir auch gestellt, lange Zeit. Aber jetzt so rückblickend kann ich einfach sagen, dass Jesus in mir gewirkt hat. So war es beim 1. Night Fever, beim 2. und vor allem beim 3. Night Fever, als ich dann tatsächlich in der Kirche war, während das Allerheiligste ausgesetzt war, während Jesus so nah war. Und jetzt weiß ich, dass er in mir gewirkt hat, dass er wollte, dass ich mich auf diesen Glaubensweg mache und dass er möchte, dass ich ihn besser kennenlerne. Und im Endeffekt war es das beste Jahr, was ich hätte geben können und auch das Wichtigste meines Lebens bis jetzt, würde ich auf jeden Fall sagen, weil durch dieses Jahr zum Gebetskreis, Jahr zum Alpha-Kurs bin ich Jesus einfach immer näher gekommen und letztendlich auch hier im Basicle gelandet, wo ich ihn einfach viel besser kennenlernen kann und meine Beziehung zu ihm vertiefen kann. Und ich glaube, genau das wollte er auch und sein Wille soll geschehen.
Es war also kein schweres Jahr, das du sprechen musstest, oder?
Wie soll ich sagen? Also natürlich kam das Jahr von mir, aber ich war halt auch offen genug dafür. Jesus würde mir das niemals aufzwingen und mir das Jahr jetzt in den Mund legen, damit ich mich auf den Weg mache, sondern er lässt mir da auch eine gewisse Freiheit. Und ich glaube, diese Offenheit gegenüber dem Glauben und gegenüber ihm habe ich einfach halt bewiesen, indem ich halt 3-mal zum Night Fever gegangen bin. Und ich glaube, ab da hat er gedacht, sie ist ready, gehe ich diesen Weg mit ihr zusammen.
Also, das Basicle stand dann vor der Tür und du bist jetzt seit Oktober dabei. Wie ist denn das Basicle? Was ändert sich, hat sich für dich geändert? Du bist ja das erste Mal von zu Hause weg, auch dann also außerhalb des Elternhauses, neues Umfeld eben nach dem Abitur, wahrscheinlich dein Freundeskreis ist auch nicht mehr so leicht erreichbar jetzt. Was hat sich verändert durch das Basicle für dich?
Mein ganzes Leben hat sich verändert, zum Positiven aber. Also natürlich, ich bin von zu Hause weg, ich sehe nicht mehr täglich meine Eltern oder meine Freunde, wie es zu Schulzeiten halt war. Aber das lässt mich halt total wachsen und ich merke, dass ich immer selbstständiger werde. Und auch dadurch, dass ich jetzt auch in einem fremden Bundesland bin, weg von allen Bekannten, ist es eigentlich total gut, mich total auf die Beziehung mit Jesus hier zu konzentrieren, weil ich habe nichts, was mich jetzt ablenken könnte, wie jetzt ein Treffen mit meinen Freunden oder ein Streit mit meinen Eltern oder sowas. Ich bin einfach nur hier, um meine Beziehung zu Jesus zu vertiefen und genau das Basic gibt mir einfach diesen Fokus.
Und umgeben bist du da von Gleichaltrigen oder zumindest von jungen Leuten, die diesen Weg auch mit dir gehen. Es ist ja eine ganz andere Art von Gemeinschaft, die du da kennenlernst, als jetzt in der Schule wahrscheinlich.
Mhm. Ja, also ich hatte auch vor dem Basical, muss ich ehrlich sagen, immer noch ein bisschen Vorurteile und natürlich auch Angst, wie es ist, mit Menschen zusammenzuwohnen, die diesen Glauben schon seit ihrer Kindheit haben, die mit diesem Glauben aufgewachsen sind. Aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, die sind genau wie ich. Wir sind junge Erwachsene, die vielleicht ein bisschen planlos sind nach einem Abschluss oder nach der Schule oder nach einer Ausbildung oder so. Und wir verstehen uns hier so gut. Wir haben dasselbe Ziel, Jesus kennenzulernen und unsere Beziehung zu vertiefen. Wir haben mega viel Spaß hier zusammen. Wir dürfen so viel lernen und erleben. Und es ist einfach schön, diesen Weg mit seinen Freunden und vor allem Gleichaltrigen gehen zu dürfen. Und ja, das ist auch eine der Dinge, die ich im Basical so wertschätze, einfach diese Gemeinschaft zu haben. Man fühlt sich hier nie alleine. Nie. Wenn man ein Problem hat, kann man entweder zu seinen Mitbewohnern gehen oder zu den Leitern. Wir haben hier 6 Leiter, die einem immer helfen und die immer bereit sind, in irgendwelchen wichtigen Entscheidungen dir beizustehen oder so. Das ist so schön, das erfüllt mein Herz so mit Liebe, wirklich, wenn ich in das Basical denke. Einfach zu wissen, dass ich diese Gemeinschaft und diesen Rückhalt habe, auch nach dem Basical. Es ist ja nicht so, dass diese Freundschaften nur für diese 9 Monate halten. Ab dem 4. Juli sind wir wieder Fremde. Nein, ich glaube, das sind wirklich Beziehungen, die ich hier schließe, die ein Leben lang halten und von denen ich auch ein Leben lang profitieren kann und werde.
Du sagst, du wächst sehr stark in dieser Zeit im Basical. In der bisherigen Zeit hast du das bereits schon erlebt. Wachstum geschieht oft durch Krisen. Was für Krisen hast du erlebt?
Also jetzt am Anfang vom Basical habe ich natürlich versucht, so offen wie möglich an die ganze Sache ranzugehen, aber man vergleicht sich ja trotzdem. Ich meine, es ist total normal, vor allem als Mädchen, dass man sich vergleicht. Und es ist mir total schwer gefallen, mit der Tatsache klarzukommen, dass alle anderen einfach in diesem Themengebiet ein bisschen mehr wissen als ich. Also das ist schwer zu verstehen, aber ich war wirklich überfordert die ersten Wochen, würde ich sagen. Weil ich hatte wirklich Angst und ich hatte auch echt überlegt zu gehen und dann gab es vielleicht mal eine Diskussion oder so und dann war man total sensibel für irgendwelche Dinge und wollte direkt wieder alles an den Nagel hängen. Und es gab natürlich auch Glaubenskrisen, also wo ich dann dachte, ich spüre gar nichts. Was mache ich hier eigentlich? Und auch so meine Freundin gesagt haben, ja, ich tritt ins Kloster bei. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, das so zu denken. Aber ja, das ist es nicht. Vor allem der Glaube, das hat der Florian, unser Priester, hier mal gesagt, Glaube ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Und das hat mir so viel weitergeholfen, weil ich muss nicht immer was fühlen in der Messe oder in der Anbetung. Ich muss Jesus einfach mein Ja geben und das habe ich gemacht und das werde ich auch halten. Und ja, so wächst man schließlich aus diesen Krisen.
Wie erlebst du denn bei den Mitbewohnern, bei den Gleichaltrigen Kirche?
Also davor hatte ich halt ein Bild von der Kirche. Ich war da vor dem Basical nicht so oft in der Kirche, auch wegen dem Lockdown letztendlich. Aber ich hatte davor halt so ein Bild, ja, man geht mit seiner Familie jeden Sonntag in die Kirche. Und es ist so ein bisschen nicht veraltet, aber es ist halt einfach langweilig. Aber meine Mitbewohner und auch die Leiter haben mir einfach das komplette Gegenteil bewiesen. Wir haben zum Beispiel jeden Donnerstag einen Gottesdienst, einen Jugendgottesdienst mit Anbetung. Und es ist jedes Mal so schön. Es werden so tolle Lobpreislieder immer gespielt. Und wie das alles immer gestaltet wird und so, das ist alles andere als veraltet. Ganz im Gegenteil, das ist total modern und einfach voll ansprechend. Und ja, das Basical und auch meine Mitbewohner haben mir einfach total gezeigt, dass ich mich getäuscht habe. Getäuscht in den Vorurteilen und getäuscht in dem Denken, dass Kirche einfach veraltet wäre, weil das ist es nicht.
Was ist für dich bisher, würdest du sagen, das Wesentliche an deinem Christsein? Was ist der Kern dessen, was für dich das Christsein, das Katholischsein, das in der Kirche sein ausmacht?
Also was für mich das Christsein ausmacht, ist meine Beziehung zu Jesus. Und also wenn ich zum Beispiel an Jesus denke, dann habe ich direkt Schmetterlinge im Bauch, weil ich dann direkt an das Schlagwort Liebe denken muss. Und deswegen bin ich auch so unglaublich stolz, Christ und vor allem Katholik zu sein, weil es hier eine Liebe gibt, die ich in meinem weltlichen Umfeld niemals erlebt hätte. Die Liebe Jesu ist größer als das, was man sich vorstellen kann. Er ist ja schließlich für uns aus Liebe ans Kreuz gegangen und gestorben. Und ja, wie gesagt, ich bin einfach total stolz, jedes Mal die Eucharistie zu empfangen und Jesus in mir aufzunehmen oder bei der Anbetung mit Jesus direkt in Kontakt zu treten. Das erfüllt mich mit Liebe und mit Freude und einfach mit Stolz, ja.
Du sagtest mir einmal bei einem Gespräch, seit du gläubig geworden bist, gibt es in deinem Leben keine Zufälle mehr. Ist eigentlich ein sehr schöner Satz. Was meinst du damit aber genau?
Wenn ich jetzt vor ein paar Wochen auf mein Leben zurückgeblickt hätte, hätte ich natürlich gedacht, das war Zufall, dass ich aufs Basic gekommen bin und dass ich dann auch tatsächlich angenommen wurde oder dass ich dann beim Night Fever war oder so. Aber ich weiß, dass es keine Zufälle sind, weil Gott hat einen Plan mit mir, mit jedem von uns, und er hat einen Plan für mein Leben. Das war einfach Gottes Plan. Gott hat es so gefügt. Gott wollte, dass ich ins Basic gehe. Er ist mit mir diesen Weg gegangen und wird ihn auch weiterhin gehen. Alles, was hier passiert, das sind keine Zufälle. Das ist einfach Gott gewollt. Und ja, wie gesagt, er hat einen Plan für mich, für uns alle. Und diesen gilt es einfach zu verfolgen.
Dann verrat uns doch mal, erahnst du schon Pläne für die Zukunft? Hast du Lebenspläne, die jetzt ausstrahlen bereits aus deiner Zeit vom Basic her, die du schon entwirfst?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil ich tue mich sehr schwer mit der Frage, zum Beispiel, was ich später mal studieren möchte oder was ich arbeiten möchte. Und ich bin auch noch, das ist im Prozess bei mir, ich bin immer noch in der Phase, wo ich versuche, einfach Gottes Stimme zu hören und zu zeigen, wofür er mich berufen hat, wo er mich am besten gebrauchen kann. Das ist bei mir noch nicht so ganz angekommen, aber das wird's noch, da bin ich mir sicher. Aber ich denke, wo ich Gott am besten dienen kann und was mich, denke ich, auch erfüllen würde, wäre einfach Theologie zu studieren, weil so kann ich meinen Glauben einfach noch intensiver vertiefen, als ich es hier im Basic tue. Und auch später dann, wenn ich als Pastoralreferentin zum Beispiel arbeite, meinen Glauben auch einfach weitergeben. Sei es jetzt in einem Unterricht, im Religionsunterricht, kann ich Zeugnis geben oder einfach den Kontakt mit den Menschen, den ich in der Gemeinde haben werde oder so. Und ich glaube, da kann Gott in mir am meisten bewirken, denke ich zumindest bis jetzt. Genau, und ich plane auch nach dem Basic in Augsburg zu bleiben. Augsburg ist nämlich eine super katholische Stadt, würde ich sagen. Also es hat hier viel zu bieten und ich freue mich sehr darüber. Ich finde es auch sehr schön und ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, zurück nach Baden-Württemberg jetzt zu gehen, weil es jetzt zum Beispiel die Zeit des Studiums angeht. Ja, genau, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, hier in Augsburg Theologie zu studieren. So habe ich natürlich auch die Nähe zum Bicycle noch gewahrt, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich möchte nicht, dass das Bicycle einfach nur so 9 Monate meines Lebens ausmacht, sondern dass es mein Leben weiterhin begleitet. Das habe ich einfach alles hier in Augsburg gegeben und deswegen würde ich mich wirklich freuen, wenn es auch so kommen würde.
Emina, meine letzte Frage an dich, vielleicht eine etwas schwierige Frage, aber was würdest du jemandem sagen, der selbst auf dem Weg gerade zu Christus ist, der vielleicht noch vor der Entscheidung steht oder vielleicht gerade mit der Entscheidung ringt? Was würdest du ihm sagen vor dem Hintergrund dessen, was du erlebt hast, was ihn ermutigen oder was ihn stärken oder ja, was ihm helfen könnte?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, gib nicht auf. Egal welche Steine dir in deinen Glaubensweg gelegt werden, Jesus ist es wert. Wie gesagt, bei mir war es auch nicht einfach. Lehrer haben sich drüber lustig gemacht. Meine Freunde haben sich drüber lustig gemacht. Mir wurde verboten, in die Kirche zu gehen. Das waren wirklich harte Brocken, die ich aus dem Weg räumen musste. Aber letztendlich weiß ich, dass es total wert war. Und es wird natürlich nie aufhören, Kritik zu hageln oder Probleme zu geben im Glaubensweg. Aber man muss einfach immer seinen Blick auf Jesus richten und sagen, du bist es mir wert. Ich denke, Offenheit ist halt auch total wichtig, weil Gott schätzt unsere Freiheit und er mutet uns nie zu viel zu. Und ich habe dieses Jahr nur geben können, weil ich offen dafür war. Und man muss diese Vorurteile, auch die ich hatte, einfach zur Seite werfen und sich selbst ein Bild davon machen. Weil, ja, wie soll ich sagen, es ist ja kein Geheimnis, dass die Kirche in den Medien jetzt nicht so positiv dargestellt wird, sonst hätte ich ja auch nicht so ein Bild davon gehabt. Aber man muss immer sagen, auch allgemein im Leben, ich muss mir selbst einen Eindruck davon machen. Ich bin einfach offen und ich gehe da ohne Vorurteile ran. Und ja, einfach offen sein für Jesus Liebe, weil ja, er liebt dich von ganzem Herzen und er möchte so sehr, dass du das auch spürst und er möchte so sehr, dass du dich auf den Weg mit ihm machst und dass du sein Leben mit ihm lebst. Und ja, genau, da darf man einfach nicht aufgeben und einfach offen für die Liebe Gottes sein. Das würde ich jemandem raten, der sich vielleicht gerade auf dem Weg macht, Christ zu werden.
Danke, Emina, dass du so offen von deiner Liebe zu Christus gesprochen hast.
Sehr gerne, es hat mich sehr gefreut.
Herzlichen Dank an Astrid für ihr Interview mit Emina. Lange Zeit ihres Lebens war Emina weit vom Glauben entfernt gewesen. Doch dann hat sie sich auf den Weg gemacht, Christin zu werden. Heute ist sie super glücklich, zu Jesus gefunden zu haben. Ihr Zeugnis könnt ihr im Web noch einmal nachhören unter horeb.org, Mediathek, Jugend, Zeugnisse. Ihr hört Radio Horeb Leben mit Gott. Das ist der Abend der Jugend. Am Mikrofon für euch ist Bodo. Heute ist Pfingstmontag. Heute, am 24. Mai, ist aber auch ein kirchliches Fest. Es heißt Maria, Hilfe der Christen. Das Fest hat ganz viel mit dem heiligen Don Bosco zu tun. Was genau, das kann uns ein Salesianer Don Boscos näher erklären. Die Salesianer sind der Orden, den der heilige Don Bosco zusammen mit seinen Jugendlichen gegründet hat. Die Salesianer Don Boscos sind heute einer der größten Orden weltweit. Sie setzen sich für Bildung ein, wie auch für die Verkündigung und soziale Gerechtigkeit. Ein solcher Salesianer Don Boscos ist Bruder Matthias Boguslawski. Bruder Matthias lebt mit seinen zwei Ordensbrüdern in Stuttgart. Dort haben sie über viele Jahre eine wertvolle City-Jugendarbeit gemacht. Grüß dich, Bruder Matthias.
Ja, hallo. Grüß dich.
Bruder Matthias, bei euch in Stuttgart steht ja für kommendes Jahr ein großer Event an, nicht wahr?
Ja, im kommenden Jahr wird hier in Stuttgart der Katholikentag stattfinden. Und wir sind da jetzt schon in Vorbereitung. Also eigentlich ist schon die ganze Kirche, das ganze Dekanat, Stadtdekanat von Stuttgart, schon in großer Vorbereitung auf diesen Tag. Jetzt müssen schon viele Absprachen getroffen werden, viele organisatorische Dinge geklärt werden. Und da sind wir schon eigentlich mittendrin in der Vorbereitung. Das Motto wird Leben teilen heißen, angelehnt an den heiligen Martin.
Ja, hoffen wir mal, dass es stattfinden wird können.
Das hoffen wir auch, dass es wieder ein großes Event wird, so wie wir es von den Katholikentagen und Kirchentagen gewohnt sind. In diesem Jahr musste ja der Ökumenische Kirchentag ausschließlich digital stattfinden. Und da hoffen wir, dass es im nächsten Jahr dann wieder ein großes Event wird.
Bruder Matthias, erzähl uns bitte mal, was hat es mit dem Fest Maria, Hilfe der Christen auf sich?
Ja, dieses Fest Maria, Hilfe der Christen, das geht auf den Papst Pius V. zurück, der im 16. Jahrhundert gelebt hat und der als Dank ja für einen Sieg über die Türken bei Lepanto dieses Fest ins Leben gerufen hat. Also schon sehr altes Fest. Und dann späterer Papst, Papst Pius XII., der legte das dann auf den 24. Mai fest. Es wird schon sehr lange gefeiert. Die Marienverehrung oder die Verehrung der Helferin der Christen geht eigentlich auch schon auf das 3. Jahrhundert zurück. Also es ist also auch schon in die Urzeit der Kirche zurückzuverfolgen, die Marienverehrung in der Kirche.
In Italien heißt das Fest Maria Auxiliatrice. Das könnte man wörtlich übersetzen wie Maria die Helferin. Inwiefern war die Gottesmutter für Don Bosco eine Helferin? Wie hat sich das in seinem Leben konkretisiert?
Ja, für Don Bosco hat das eigentlich mit der Kindheit schon sehr viel zu tun. Also er lebte ja in der Nähe von Turin auf dem Land, war ein Bauernjunge. Er verlor ganz früh seinen Vater und war dann halbwaise. Und die Mutter, Mama Margherita, die musste dann ihre drei Kinder alleine erziehen. Und für Mama Margherita war Maria eigentlich schon die Helferin. Und sie hat ihre Kinder praktisch in diesem Glauben oder in der Tradition der Marienverehrung sehr gefördert. Also für die Familie war täglich ein festes Ritual, den Rosenkranz zu beten oder auch den Engel des Herrn. Also das war neben dem täglichen Vaterunser oder auch dem Besuch der Heiligen Messe, war das ein ganz festes Ritual. Und das hat Don Bosco, waren das so die Wurzeln seines religiösen Lebens und eben auch seiner Marienverehrung. Später hat er, oder eigentlich am Ende seines Lebens, da hat er gesagt, Maria hat in meinem Leben alles zustande gebracht. Das ist ein Zitat von Don Bosco. Es wird auch oder er erzählt selber einen Traum, wo er Maria erlebt hat, nämlich mit 9 Jahren. Da hatte er den Traum gehabt, dass er auf dem Spielehof ist und da sich verschiedene Jugendliche prügeln. Und er will dazwischen gehen und will da mit Fäusten und die auseinanderbringen, also sich praktisch in die Prügelei mit einmischen. Da tritt aber dann eben die Gottesmutter auf und sagt, nicht mit Schlägen wirst du sie zu Freunden gewinnen, sondern nur mit Güte. Später hat er dann noch einen anderen Traum, nämlich, dass der Papst als Symbol der Kirche auf einem großen Schiff ist. Und dieses Schiff, das wird angefeindet von vielen anderen Schiffen. Also die Kirche befindet sich sozusagen im Krieg. Und er sieht dann im Traum, dass das Schiff der Kirche an 2 Säulen befestigt ist. Die eine Säule, da ist die Eucharistie drauf, also eine Monstranz. Und die andere Säule, darauf steht die Gottesmutter. Es ist also ein Bild, ein Symbol, ein Traum, dass die Kirche oder der Glaube an 2 Säulen befestigt ist. Und diese beiden Säulen, die ganz wesentlich als Grundlage der Eucharistieverehrung, aber auch der Marienverehrung Don Boscos gilt. Er selbst hat eine Kirche, große Kirche gegründet oder selbst auch gebaut und initiiert in Turin, an dem Ort, wo er sein Jugendwerk gegründet hat. Das ist in dem Stadtteil Valdocco und da steht heute die große Basilika Maria, Helferin der Christen.
Also man sieht, wie wichtig Maria für Don Bosco war. Du hast auch seine Mutter angesprochen, Mama Margherita war eine ganz wichtige Helferin auf seinem Weg. Das war quasi die irdische Helferin, die ihm fest zur Seite gestanden ist. Über die ganze Zeit, ganz viel hat sie ihm geholfen. Aber seine himmlische Helferin war die Gottesmutter Maria. Und danke, dass du uns das auch noch ein bisschen näher gebracht hast. Ich habe ja auch mal Pfingsten in Turin verbracht. Also eben, wie du gerade gesagt hast, der Ort in Valdocco, wo Don Bosco mit seinen Jugendlichen angefangen hat. Da gibt es eine nette Anekdote. Gewohnt haben wir damals auf einem Campingplatz etwas außerhalb von Turin. Und auf dem Campingplatz wohnte auch ein älterer Herr namens Lorenzo. Der war als junger Mensch mal im Noviziat der Salesianer Don Boscos, hatte sich dann aber für die Ehe und Familie entschieden. Jetzt lebte er auf dem Campingplatz, weil mit seiner kleinen Rente konnte er sich in der City keine Wohnung mehr leisten. Und es war ziemlich nett, muss ich sagen, mit Lorenzo. Er nahm uns mit in seinem kleinen Fiat 500 in die Stadt zum Fest Maria Auxiliatrice und er hat uns alles gezeigt, das Oratorium Don Boscos, wo er mit seinen Jugendlichen gelebt hat und eben auch die Basilika Maria Helferin der Christen. In der ist ja auch der heilige Don Bosco begraben und auch der heilige Domenico Savio, der als einer der liebsten Schüler von Don Bosco mit 14 Jahren bereits verstarb. Und auch Schwester Maria Domenica Mazzarello, mit der Don Bosco den weiblichen Ordenszweig der Salesianer, die Don Bosco-Schwestern, gegründet hat. Auch sie ruht in der Basilika Maria Helferin. Und an 2 Dinge kann ich mich an dem Tag gut erinnern oder an dem Abend. Zum einen meinte Lorenzo, wir sollten gut überlegen, wo wir parken. Später habe ich das kapiert. Wir haben nämlich mittendrin in Valdocca in Turin in der Nähe der Basilika geparkt und wir wären dann überhaupt nicht mehr rausgekommen, weil in einem großen Quadrat diese riesige Prozession ablief. Und wenn die mal losgelaufen ist, dann kommen wir nicht mehr rein und nicht mehr raus. Und das Beeindruckende und für mich auch irgendwie Lustige war, wir waren bei dieser Prozession sowohl Zuschauer wie auch Mitgeher. Man konnte also eine Weile mitlaufen, dann wieder zuschauen, dann wieder mitlaufen. Zu Beginn ist man an einer großen Marienstatue vorbeigepilgert, war wirklich sehr beeindruckend, ja, sehr ehrwürdig, und hat später dann zugeschaut, wie diese Statue dann wieder an einem vorbeigetragen wird, begleitet von einer richtig großen Schar Bischöfen, Priestern und Ordensleuten. Und ich habe noch was in Erinnerung. Es war ruhig. Sonst ist es in Turin, der Stadt des Autos, Fiat hat dort seine großen Fabriken, sonst ist es dort vom Verkehr her immer laut und lärmig. Hier war es ganz ruhig, eine ruhige und friedliche Stimmung mitten in Turin City, abends um 10. Dank der Maria Ausiliatrice. Was dann noch schön war, als wir um Mitternacht dann wieder zurück auf dem Campingplatz waren, kochte Lorenzo für uns in seinem Wohnwagen noch Spaghetti mit Öl und Knoblauch, und das war sehr lecker und hatten eine gute Zeit. So viel mal zu meiner schönen Erinnerung an das Fest Maria, Hilfe der Christen. Bruder Matthias, so intensiv wird das bei uns nicht gefeiert, oder?
Nein, bei uns ist es etwas nüchterner. Wobei in den größeren unserer Häuser, da wird das Fest auch größer gefeiert. Also zum Beispiel in Benediktbeuern, das ist im Bad Tölzer Land, da gibt es das Kloster Benediktbeuern. Und da gibt es jedes Jahr zu diesem Fest eine große Bittprozession. Also es ist ein altes Barockkloster und dann im Innenhof, da wird am Vorabend, gibt es dann so eine Lichterprozession mit farbigen Lichtern, mit bunten Lichtern. Und das ist immer sehr feierlich. Da kommt auch meistens ein Bischof aus Turin oder aus Rom. Dann wird das dort schon sehr festlich, sehr feierlich begangen. Ansonsten, wir in den Häusern, wir feiern diesen Tag auch mit Gottesdienst und mit einem festlichen Essen. Ja, es ist auf alle Fälle für uns ein besonderer Tag, dieses Maria-Hilf-Fest.
Bruder Matthias, danke, dass du uns dieses Fest näher gebracht hast. Ja, vielleicht hat man dann im nächsten Jahr Lust, tatsächlich mal nach Benediktbeuern oder nach Turin zu fahren am 24. Mai, wenn es dann hoffentlich auch wieder ganz frei und möglich ist. Bruder Matthias, alles Gute für eure Vorbereitungen für den Katholikentag in Stuttgart im nächsten Jahr. Was habt ihr denn so vor?
Ja, beim Katholikentag, da wird es von den Salesianern auf alle Fälle ein Zirkuszelt geben. Also das wird so alles in der Innenstadt sein. Also wer auf dem Katholikentag ist, der wird uns garantiert erkennen an einem großen, bunten Zirkuszelt. Und dort machen wir die ganzen Tage über Programm von Gebetszeiten, über Workshops, auch Zirkusworkshops und Informationsstände sind da. Also ein ganz großes Zentrum, auch besonders eben für Jugendliche, für Kinder, für junge Erwachsene. Ja, da sind wir schon ganz gespannt, wie das werden wird. Wir haben schon Tradition, also bei jedem Katholikentag sind wir immer mit einem Zirkuszelt dabei. Und das findet auch immer sehr viel Zuspruch.
Und das passt ja auch sehr gut zu Don Bosco, der ja auch diese Spiele mit Jugendlichen geliebt hat, da mit ihnen einfach zu jonglieren, solche Spaßsituationen zu haben und damit die Freude im Leben auch ja wirklich präsent zu haben.
Auf jeden Fall.
Bruder Matthias, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für dich und deine Brüder in Stuttgart.
Ja, danke schön. Alles Gute weiterhin und ein schönes Pfingstfest.
Danke. Ihr hört den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin Bodo. Diakon Martin Bader aus Mülheim hat uns seit Ostern mit Kurzimpulsen auf Pfingsten vorbereitet. Dabei hat er uns die sogenannten 7 Gaben des Heiligen Geistes vorgestellt. Bisher waren das die Gaben der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis, der Stärke und der Frömmigkeit. Heute kommt abschließend die Gabe der Gottesfurcht dazu. Hier ist der Impuls von Diakon Martin.
Adam, wo bist du? Vielleicht kennt ihr diesen Fragesatz aus dem Buch Genesis, wo es darum geht, dass Adam und Eva sich verstecken vor Gott, weil sie plötzlich merken, dass sie nackt sind, weil sie vom verbotenen Baum der Erkenntnis gegessen haben, weil sie also vor Gott schuldig geworden sind. Und Adam antwortet darauf, ich habe mich versteckt, weil ich Angst vor dir habe. Da stellt sich die Frage, müssen wir wirklich vor Gott Angst haben. Wenn wir heute über die letzte Gabe, die siebte Gabe der Gottesfurcht nachdenken, könnte man darauf kommen oder schließen, ja, wir müssen vor Gott Furcht haben. Aber ist das wirklich so? Auf der einen Seite ja. Gott ist mächtig, allmächtig. Er ist unser Schöpfer. Und wenn wir ja irgendwie in dieser Beziehung zu Gott, von der wir auch in der letzten Woche ja gesprochen haben, die Gabe der Frömmigkeit, wenn also diese Beziehung in irgendeiner Weise gestört wird, meistens eben durch Schuld, die ich auf mich geladen habe, durch Sünde, dann kann diese innere Beziehung zu Gott auch dadurch geschädigt werden, dass ich irgendwie auf einmal anfange, vor ihm ja mich zu fürchten. Vor einer Strafe, davor, dass er vielleicht traurig über mich ist oder davor, dass er auch wütend über oder ärgerlich über mich ist, dann kann da eine Furcht kommen, aber die hat nicht den Ursprung in Gott selbst. Gottesfurcht, wenn wir von der Gabe der Gottesfurcht sprechen, dann ist das eher die Erkenntnis, die mir geschenkt wird, wie groß Gott wirklich ist. Und dass wir ja uns eigentlich immer wieder neu eigentlich nur vor ihm verneigen können, voller Hochachtung. Voller Hochachtung, wie groß, wie gütig, wie allmächtig Gott ist, dass er all das so wunderbar, die ganze Schöpfung gemacht hat, dass er mich gemacht hat und mir das Leben geschenkt hat. Und das ist eigentlich das, was die Gottesfurcht meint, diese Gabe. Es geht hier also nicht um Angst vor Gott, sondern vielmehr um Respekt. Um Respekt vor ihm, der alles ins Dasein gerufen hat und der alles getan hat aus Liebe. Aus Liebe für alle Menschen, aus Liebe für mich. Und wenn mir das bewusst wird, dann ist diese Gabe der Gottesfurcht, kann diese Gabe der Gottesfurcht in mir eine besondere Dankbarkeit hervorrufen. Ein Bewusstsein, dass ich es eigentlich gar nicht verdient habe, dass Gott mich liebt. Dass ich mir das auch nicht verdienen kann, dass Gott mich liebt. Sondern dass er sozusagen, dass die Liebe noch davor gestellt ist, vor allem Verdienen oder vor allem, ja, vor irgendwelchen Werksgerechtigkeiten, die ich da vielleicht tun kann. Dass diese Liebe immer schon vorher da war, bevor ich überhaupt einen Wunsch habe, was Gott mir tun könnte, ist eigentlich der Wunsch schon erfüllt, weil Gott mich so sehr liebt, dass er weiß, was gut für mich ist. Und wenn ich mir das mal bewusst mache, dass Gott immer schon der ist, der den ersten Schritt tut, bevor ich meinen Schritt tue, dann kann diese Gottesfurcht ja in mir eine ganz tiefe Dankbarkeit auslösen. Eine tiefe Dankbarkeit vor Gott, dass er, obwohl er so erhaben ist, doch auch mich, kleinen, armen Martin in dem Fall, so sehr liebt, dass er sogar auch für mich sein Leben hingegeben hat. Und das ist etwas ja so Wunderbares, dass, ja, dass man das eigentlich gar nicht in Worte fassen kann. Und das ist eigentlich auch das, was letztlich das Pfingstfest, das wir jetzt feiern, auch immer wieder zum Ausdruck bringt. Da sind diese verängstigten Jünger, die sich um Maria scharen, die so viel jetzt auch schon erlebt haben, den Auferstandenen bei sich hatten und so weiter. Sie haben gesehen, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Und die trotzdem aus sich selbst heraus nicht die Kraft haben, ja, mutig auch die Auferstehung zu bekennen. Sie können es aus eigener Kraft nicht. Sie brauchen den Beistand. Sie brauchen den Geist. Und als der Geist gekommen ist, da wird aus diesen verängstigten Männern werden mutige Apostel, die auch eintreten für diese Wahrheit. Aber die es tun aus diesem Bewusstsein heraus, dass sie aus sich selbst heraus all das nicht tun können. Weil sie spüren, das ist Gott, der in mir wirkt. Das ist Gott, der in mir dieses Wunder vollbringt. Und das kann dann in mir auch diese tiefe Dankbarkeit auslösen, die wir mit der Gabe der Gottesfurcht auch bezeichnen. Die Gottesfurcht, die mich sozusagen immer wieder richtig einordet und einordnet in ja, meine Beziehung, in mein Verhältnis zu Gott. Obwohl er eins ist mit mir, obwohl er zum Sklaven wurde, wie Jesus es sagt, obwohl er sein Leben für mich hingegeben hat als Verbrecher am Kreuz, obwohl er ohne Sünde war, obwohl er diesen niedrigsten Weg gegangen ist, ist er, oder gerade deswegen, ist er so hoch erhaben, weil er mich so sehr und unendlich liebt. So wünsche ich euch, uns allen, dass uns diese Erkenntnis vielleicht ja auch im Alltag, auch nach Pfingsten, jetzt, wenn es sozusagen in den Alltag hineingeht, dass uns dieses Bewusstsein viel mehr erfüllt und viel mehr Kraft gibt und viel mehr Zuversicht und Hoffnung schenkt, dass wir auch als Christen in dieser Welt leben können, weil diese Welt braucht dringend dieses Zeugnis des lebendigen Christen, der aus diesem Geist heraus lebt, in diesem Bewusstsein, Gott wirkt durch mich. Und ich kann nicht aus eigener Kraft oder Leistung etwas erbringen, sondern ich kann immer nur Gott mich ganz hinhalten, sodass er mich erfüllen kann und durch mich wirken kann. So wünsche ich Ihnen und euch und mir und uns allen diese Erkenntnis, besonders jetzt auch am Pfingstfest.
Danke an Diakon Martin.
The heart can be a wilderness. The heart can be a wilderness. But there's a fire in this wilderness. And it burns brighter than the deepest darkness.
Ihr habt euch eingeschaltet beim Abend der Jugend von Radio Horeb. Mein Name ist Bodo. Falls ihr schon am Beginn der Sendung dabei wart, dann habt ihr das Zeugnis von Emina gehört. Emina hat bei der Erzählung ihrer Story öfters den Night Fever Gottesdienst erwähnt. Das Night Fever ist für sie ein wichtiges Begegnungsevent geworden. Das Night Fever wird demnächst wieder stattfinden, und zwar am kommenden Samstag. Und ich freue mich, dass ich dazu jetzt verbunden bin mit Veronika Wundlechner von Jugend 2000 in Augsburg. Hallo Veronika.
Hallo.
Veronika, was ist denn das Night Fever?
Ja, also das Night Fever ist eine weltweite Initiative von jungen Christen, die sich nach dem Weltjugendtag in Köln ja so zusammengeschlossen haben. Und das Ziel ist einfach, dass wir die Begeisterung für Jesus und die Schönheit des Glaubens weitergeben möchten. Night Fever organisiert Glaubenskurse, Wochenenden, aber vor allem auch so Night Fever-Abende in verschiedenen Städten. Ich mag es total an Night Fever, dass Jesus ganz einfach im Mittelpunkt steht und bei einer voll schönen Atmosphäre.
Und diese voll schöne Atmosphäre wird es demnächst wieder geben am 29. Mai, kommenden Samstag.
Genau, ja.
Was erwartet uns denn am 22. Mai beim Night Fever in Augsburg?
Ja, wir freuen uns voll, dass wir wieder im Augsburger Dom zu Gast sein dürfen. Die Abende sind grundsätzlich immer gleich aufgebaut, also zuerst eine heilige Messe. Die wird diesmal von Jugendpfarrer Florian Marter zelebriert. Und danach mündet der Abend in eine gestaltete Anbetungszeit. Also im Hintergrund spielt stille Lobpreismusik. Es gibt viele Kerzen und bunte Scheinwerfer. Ja, einfach eine schöne Atmosphäre, wo man sich wohlfühlt, wo man nah bei Jesus sein kann und Jesus genießen oder erleben kann sozusagen. Ja, ich finde auch momentan, glaube ich, ganz gut, dass wir einfach wieder in Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen zusammenkommen können, beten können. Trotz der Abstände fühlt man sich doch irgendwie zusammen. Also herzliche Einladung an alle.
Veronika, warum sollte man, wenn man im Augsburger Raum ist, das Night Fever nicht verpassen?
Weil Jesus da ist. Und von Jesus kann man alles erwarten. Vor allem eine persönliche Begegnung mit ihm sollte man auf keinen Fall auslassen.
Veronika, alles Gute für euer Night Fever am kommenden Samstag.
Vielen Dank.
Das ist der Abend der Jugend. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese Sendung nochmal nachhören oder andere darauf hinweisen. Und zwar auf unserer Homepage horeb.org in der Mediathek bei der Jugend im Corner Abend der Jugend. Wenn ihr speziell das Zeugnis von Emina sucht, dann findet ihr dieses unter Zeugnisse. Die Info über das Fest Maria Hilfe der Christen findet ihr unter Skyline. Und die Impulse von Diakon Martin unter eben Impulse. Das war der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon war für euch Bodo. Schön, dass ihr dabei wart.